Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Dieses Mal geht es um Süchte. Und zwar machen wir einen kleinen Dreiteiler zum Thema Sucht bei Kindern und Jugendlichen. Und in der ersten Folge beschäftigen wir uns hauptsächlich damit, was es denn für Suchterkrankungen gibt und warum Eltern diese Suchterkrankungen häufig nicht ernst nehmen. Viel Spaß! Happy Birthday to you, nachträglich. Happy Birthday to you, nachträglich. Happy Birthday, liebste Sarah. Happy Birthday to you.
Das ist sehr süß von dir. Es haben gar nicht so viele für mich gesungen auf meinem Geburtstag.
Was? Aber das ist schon das zweite Mal, dass ich für dich singe. Also, ja. Wirklich, was ist mit deinem Umfeld los? Hä? Jetzt muss ich hier schon doppelt singen, damit du überhaupt besungen wirst? Also ehrlich.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich nicht genügend Singer. Ich habe ein paar, die immer singen, aber meine Familie zum Beispiel hat nicht gesungen.
Das hat eine Freundin. Was, deine von mir, Familie hat... Hä?
Ja, hat eine Freundin von mir gestern auch gesagt, wie, deine Kinder singen nicht für dich? Dann sage ich, ja, ich bin ja auch immer die Einzige, die für die singt.
Was? Das finde ich aber gemein. Also wirklich.
Ja. Ich habe einen Kaffee ans Bett bekommen von der Großen, ne? Und die Kleine hat mir total die geile Karte geschrieben. Die hat mir geschrieben, ganz groß 37, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama. Und so ein Pfeil. Und dann geht auf der anderen Seite, ich weiß, du wärst lieber 25. Und so eine große 25, die Kleine vor allen Dingen.
Nein!
Oh oder 25 wärst du viel lieber oder so. Ja, hat die echt cool geschrieben. Habe ich mich kaputt gelacht. Ja.
Vor allem aus der Sicht von deiner Kleinen ist beides ja so unendlich weit weg. Also 25 klingt für deine Kleine ja trotzdem mega alt.
Ja, die so. Versteht, ja, ja.
Also
ja,
das ist ja...
Ja, ja, die versteht das natürlich
ja,
nicht.
Ja, ja, ja,
aber
ja.
Aber es ist halt, gibt halt auch immer mehr Leute und liebe Menschen in meinem Umfeld, die, genauso wie dein Ehemann, einfach mir schreiben, Happy Birthday zum 28. Mittlerweile ist er ein Jahr älter geworden mit mir in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, 27 war selbst für ihn dann irgendwann utopisch.
Es war lächerlich. Irgendwann wird es lächerlich. Na, vor allem, als
komm,
er,
mal 28.
Vor allem, weil als er das angefangen hat, waren er und ich ja noch keine 27, weißt du? Und inzwischen sind wir beide schon über 30 und du bist aber trotzdem immer noch unter 30, weißt du? Also es ist so gar nicht verhältnismäßig. Am Anfang warst du zumindest immer trotzdem noch älter als wir und jetzt bist du inzwischen jünger als wir. Also das ist komisch.
Mein Mann sagt auch, also irgendwann wird es auch schwierig, wenn deine Kinder immer älter werden. Dann sage ich immer, Entschuldigung, we don't judge. Ja. Also es geht noch sehr lange, ja. Also es wird einfach nicht darüber gerichtet, wie das möglich sein kann. Also wirklich, es gibt nichts, was
es ist
nicht
ja nur
gibt.
Für dein Gefühl. Unfassbar. Es ist ja nur so ein kleines... So.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Ich muss da mal vielleicht anders hingucken, was diese Zahl mit mir macht. Meine Zahlenphobie. Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich kann das aber schon gut verstehen. Ich habe letztens auch mit einem Kollegen geredet. Der wird jetzt dieses Jahr 27. Und ich war so, boah, du wirst jetzt 27. Mhm. Das ist ja krass. Und irgendwie auch so, seitdem ich 30 bin, ich bin ja jetzt 31. Es ist so... Es ist schon, es macht schon was mit einem, finde ich. Obwohl ich dann immer wieder, dann sagen ja auch immer Leute, ja, meine Mutter hatte in meinem Alter schon bla, bla, bla. Und dann sage ich auch so, ja, meine Schwester hatte in meinem Alter hier schon und Haus und Kind und keine Ahnung was. Deswegen ist es dann immer so in Relation dann noch, weil mein Leben sich ja de facto gar nicht richtig verändert hat über die letzten 4-5 Jahre, was so große Lebensentscheidungen angeht. deswegen kann ich mich dann immer so ganz gut noch runterholen. Aber deswegen fühlt sich diese Zahl so noch unwirklicher an. So, weil gefühlt mit 12 dachte ich halt, mit 31 habe ich hier schon, keine Ahnung, Kinder und sonst was. Und ich chill immer noch auf 60 Quadratmetern ohne Kinder und auch ohne Hund und ohne alles. So, einen Mann habe ich inzwischen, das ist schon mal gut.
Wuhu.
Ja, deswegen, ich kann das schon gut nachvollziehen. Und 37, ich kann schon verstehen, dass du denkst, oh, hä? Wie kann ich denn jetzt 37 sein? Ich weiß noch, als wir unsere Aufführung zu dem 40. Geburtstag von Mama gemacht haben.
Ja, und das ist so krass jetzt. Ich habe Mama ja lange nicht bewusst wahrgenommen im Sinne von, wie alt ist sie jetzt, ne? Mm. Aber so ab 40, Mitte 40, ja, noch anders bewusster. Weißt du, was ich meine? Und denke ich so, boah, krass, ja. Ich bin dann einfach so alt, wie Mama war. Natürlich ja, weiß ja, man ja, das.
Du,
warst,
du bist schon immer so alt, wie Mama mal war. Aber es ist so im Bewusstsein einfach. Du kannst dich an dieses Alter noch erinnern.
Genau. Ich habe noch im Kopf, wie sie da war. So, ja. Das ist halt, ja, voll. Das ist halt verrückt. Und was ich auch total spannend finde, ich habe gestern mit meinen Mädels darüber gesprochen, die natürlich meine Zahlenphobie wissen. Und die haben ganz unterschiedliche Wohlfühlalter. Eine sagt, boah, mit 30 war meine Lieblingszahl. Die andere sagt, nee, 27. Und eine sagt, nee, 35. Mit 35 habe ich mich so wohl in meiner Haut gefühlt und da war alles so gut. Ich war echt gerne 35.
Ja, du musst es ja mal so sehen, Sarah. Wärst du jetzt wirklich gerne nochmal 27?
Auf jeden Fall. Ich verstehe die Frage nicht.
Aber Sarah, ja? Mit 27, was hattest du gerade dein erstes Kind?
Ja.
Du warst miserable mit 27. Mit 27 hattest du kein geiles Leben, objektiv gesehen.
Ja.
Also jetzt mal wirklich.
Also mein liebstes Alter war tatsächlich auch so vom Standing und dass ich ernst genommen worden bin auf der Arbeit und so. Auch so mit 30, muss ich sagen. Da habe ich mich auch nochmal ganz stark, finde ich, in meiner Persönlichkeit verändert. Aber mein Leben mag ich jetzt eigentlich sehr gerne. Die Kinder sind jetzt ein bisschen größer. Ich habe mehr Freiheiten. Ich genieße die Zeit mit meinem Mann ganz anders. Also ich muss sagen, vielleicht weil ich ja auch relativ früh Mutter geworden bin für heutzutage, dass ich jetzt mit 37 eigentlich mein Leben total gern habe. Mit allem, was ich machen kann. Mit den ganzen Freiheiten, die ich all die Jahre da nicht hatte und darauf hingehechtet habe und gelächzt habe. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin halt nicht bereit, irgendwie in 3 Jahren zu sagen, okay, jetzt ist die Hälfte deines Lebens vielleicht um.
Die Hälfte so, deines Lebens ist aber dann auch nicht rum. Du wirst ja wohl älter als 80. Also wirklich. Naja gut, so viel zum Alter und zu deinem Geburtstag. Und ihr könnt uns ja auch mal schicken, was euer Wohlfühlalter ist oder wie ihr das seht mit dem Alter und wonach man sich fühlt und wie ihr quasi jetzt auch den Vergleich zu eurer Elterngeneration seht. Das ist auf jeden Fall, ich habe auch gemerkt, jetzt je älter ich werde, wird das immer mehr Thema. Also in meinen 20ern habe ich mich noch nicht so krass damit auseinandergesetzt. Bei uns geht es aber heute um ein ganz anderes Thema. Aber bevor wir damit starten, wollten wir euch noch eine kleine Neuerung erzählen. Und zwar wird es uns ab jetzt häufiger geben. Und zwar werden wir wöchentlich posten. Dafür werden die Folgen insgesamt ein bisschen kürzer ausfallen. Aber dann sind wir häufiger für euch da, häufiger verfügbar und füttern euch häufiger mit spannendem Content. Wenn ihr dazu Feedback habt, dann natürlich immer gerne. Und auch alles andere Themenvorschläge, ihr wisst es ja, schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Instagram. Da sind wir natürlich immer offen für und sind natürlich gespannt, was ihr jetzt von dieser Änderung haltet. Wir starten in unseren häufigeren Content mit einer kleinen Reihe. Und zwar werden wir mehrere Teile über das Thema Sucht machen. Wir hatten Sucht schon mal als Thema bei uns. Dieses Mal konzentrieren wir uns aber auf Sucht bei Kindern und Jugendlichen. Das hat auch in unserer anderen Suchtfolge schon eine Rolle gespielt, aber dieses Mal möchten wir dezidierter darauf eingehen und werden jetzt nicht über suchtkranke Eltern beispielsweise sprechen, sondern explizit über Sucht und Suchterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und um unserer Struktur treu zu bleiben, vielleicht direkt am Anfang, Sarah, was hast du denn schon für Jugendliche kennengelernt mit welchen Süchten?
Ich glaube, ich hatte tatsächlich erschreckenderweise schon alle Süchte. Von Kindern bis Jugendlichen bis junge Erwachsene. Ja. Und deswegen habe ich mich total gefreut, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, weil ich dachte, stimmt, wir haben nur über suchtkranke Eltern gesprochen, aber eigentlich ist das eine absolute Folge wert, mal über die Kinder zu sprechen und auch, ja, warum das so wahnsinnig unterschätzt wird, meiner Meinung nach heutzutage.
Ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich vor einem Automaten stand, vor so einem Snackautomaten, und man konnte in diesem Snackautomaten Lachgas kaufen für 15 Euro. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann ist mir eingefallen, dass ich darüber auch mal so einen Artikel gelesen hatte von dieser Lachgasepidemie, dass das jetzt irgendwie so das neue Ding ist unter Jugendlichen, dass die sich irgendwo Lachgas kaufen und es jetzt schon erste Fälle gibt, dass Leute halt süchtig nach diesem Lachgas sind. Und dann dachte ich mir so, ja krass, irgendwie scheint es da ja total viele Sachen zu geben, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Zum Beispiel auch dieses, das hat man ja auch schon häufig gehört, irgendwie Prittstift schnüffeln, ne? Also Klebstoff schnüffeln und so. Und da habe ich halt drüber nachgedacht, so, boah, irgendwie, wenn ich jetzt als Jugendlicher an sowas rangeraten wäre, da hat man ja auch eine ganz andere Herangehensweise an sowas. Also man ist viel hemmungsloser, man kann Risiken nicht so gut einschätzen. Und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, wie sieht das denn aus bei Kindern und Jugendlichen mit Sucht? Also wo man auch kognitiv noch nicht so weit ist, wo das Gehirn noch nicht so entwickelt ist, wo man die Risiken nicht einschätzen kann. Und deswegen dachte ich, das ist doch vielleicht ein ganz spannendes Thema. 100
Pro, auf jeden Fall, ja. Es gibt so viele schreckliche Möglichkeiten, also und die meisten kennen halt nur diese gängigsten. Also grundsätzlich unterscheidet man zwei Süchte, einmal die substanzgebundenen Süchte und einmal die nicht substanzgebundenen Süchte. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, die nicht substanzgebundenen Süchte werden noch viel, 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 viel mehr unterschätzt. Bei den substanzgebundenen Süchten erlebe ich schon, dass Eltern eher schneller alarmiert sind. Also das sind zum Beispiel Substanzen, die bei einem Konsum körperlich wirksame Stoffe freisetzt, so psychoaktiv wirken und deswegen abhängig machen können. Das ist natürlich klassisch, Nikotin sind ja jetzt diese Vapes.
Oh,
alle
ja.
Vapen, alle machen irgendwie Bubblegum, Eistee, Peach und hast du nicht gesehen. Ne? Als in meinem Alter waren diese Alkopops, kamen dann gerade, die nicht nach Alkohol geschmeckt haben. Und jetzt sind es halt diese Vapes. Und erschreckenderweise ist es so, dass Rauchen an sich ja wahnsinnig zurückgegangen ist. Gott sei Dank unter Jugendlichen. Das wird ja eher so unter diesen Fitnesswahn geht das eher unter, die meisten sind dann eher uncool oder assi oder nicht bewusst, ne, von den Jugendlichen, die dann rauchen, werden immer weniger. Dafür vapen aber immer mehr, weil denen gar nicht bewusst ist, dass das auch absolut schädlich ist und meistens man noch mehr Nikotin zu sich nimmt, weil man ständig die daran rumnuckelt. Man hat ja dann kein Ende. Das ist halt, das wird halt wahnsinnig unterschätzt. Wenn man dann denkt, okay, hier in diesem kleinen Ding ist Nikotin wie für 20 Zigaretten. Wie lange komme ich sonst mit 20 Zigaretten aus? Ja, krass, mit der Vape komme ich damit gar nicht hin.
Bei den Vapes ist es auch so ein bisschen hemmungsloser, weil die halt nicht so krass stinken wie, wie Zigaretten, ja. Außer diese IQOS-Dinger, die nach Furz riechen. Also ich weiß nicht, ob du damit schon mal jemanden, die riechen wirklich furchtbar.
Ja, hat ein Kollege.
Aber das ist nicht
gesagt,
so.
Wieso riecht das so ekelhaft?
Ja, aber das ist nicht so ein prägnanter Ekel-Zigarettengeruch. Und deswegen machen viele das auch, wenn sie drin irgendwo sind, so einmal kurz dran ziehen, was man bei einer Zigarette niemals machen würde. Du steckst sie ja nicht einfach für einen Zug eine Zigarette an und machst sie dann wieder aus. So. Oder du kannst ja auch diese Einwegdinger, ich glaube, die sind aber inzwischen verboten, oder? Die sollen jetzt verboten werden. Diese Einweg-E-Zigaretten, da kenne ich auch Freundinnen, die sich das einfach holen. Also, nee, Leute.
Vor allen Dingen ist es wahnsinnig unhygienisch. Also wenn man nicht extra so ein Etui hat, es ist auch wahnsinnig groß und dann ist es unhygienisch, weil die meisten nuckeln an dieser Vape und grapschen die ständig an und dann ist die in irgendeiner Hosentasche oder liegt irgendwo um und dann zieht man da wieder dran. Also naja, so what. Also einmal Nikotin natürlich, dann Alkohol, Cannabis. Wusstest du, dass vor kurzem beim Aldi es möglich war, Cannabispflanzen zu kaufen?
Ach nee, ernsthaft?
Ja, ist ja legal. Weißt du, da frage ich mich echt, ey Leute. Deswegen war ich zum Beispiel auch ein extremer Verfechter gegen dieses Cannabis-Gesetz, dass das legalisiert worden ist, weil natürlich ich den Aspekt von Jugendlichen sehe und denke, ach du Scheiße, jetzt kommen die dann noch leichter dran und es ist sogar legal. Ja, Prost Mahlzeit, schönste Einsteigerdroge, die jetzt auch noch legal ist, neben Alkohol. Juhu.
Wobei man sagen muss, bei dieser Pflanze ist das ja, also das ist ja ein ganz schöner Aufwand, aus so einer Pflanze wirklich Gras, was man rauchen kann, herauszuholen. Ne? Also bis da diese Blüten kommen und bla bla bla, so deswegen. Also ich kenne da auch jemanden, der das, der Pflanzen zu Hause hat, weil er halt gerne kifft. Und das ist der, wie der die gehegt und gepflegt hat. Und da war er ganz stolz. Und dann, als sie diese Blüten bekommen hat, da waren auch so unfassbar viele Blüten, wo ich echt dachte, Alter, für den alleine jetzt. Er hatte drei Pflanzen, man darf ja für den Eigenbedarf irgendwie drei Pflanzen haben. Die sind auch riesig geworden. Also deswegen, es ist schon eine ganz schöne Arbeit dann. Da muss man schon noch ganz schön Arbeit reinstecken. Was ich Jugendlichen aber durchaus zutrauen würde, dass sie das machen.
Ja, natürlich. Natürlich. Also, egal. Ich fand es einfach total weird. Also, dann gibt es einmal die Medikamente, ne, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Partydrogen, Ecstasy, Speed, Ketamin. Gott sei Dank seltener als früher, aber immer noch halt, ja, vorhanden. Und dann, ne, das, was du eben auch schon gesagt hast, so Schnüffelstoffe, Deos, Klebstoff, Lachgas. Und die sind vor allen Dingen bei stark belasteten Kindern zu finden. Die versuchen halt irgendwie günstig sich einen Kick zu verschaffen. Die nicht substanzgebundenen Süchte, also die Verhaltenssüchte in Anführungszeichen, da geht es halt nicht um den Stoff, der steht da nicht im Zentrum, sondern um ein Verhalten mit Suchtcharakter. Das ist zum Beispiel digitale Medien, exzessives Zocken, Smartphone-Abhängigkeit. Das ist halt krass. Ich habe mal eine Reportage darüber gesehen, wie viele Stunden die am Handy sitzen. Da kann man ja, auf dem Handy kann man ja gucken. Da sind teilweise Leute 12 bis 14 Stunden an ihrem Handy.
So krass.
12 bis 14 Stunden sind Jugendliche an ihrem Handy. Die sind in der Schule. Wie machen die das? Wann schlafen die denn? Digitale Medien haben halt häufig durch dieses exzessive Zocken, ist es meistens ein sozialer Rückzug, Schlafmangel oder halt auch Schulprobleme. Social Media Sucht, da ist dieser innere Druck von der ständigen Erreichbarkeit und Likes als Selbstwertkompensation, haben wir beim letzten Mal viel drüber gesprochen, ne? Angst vor Ausgrenzung und so weiter und so weiter. Und das ist halt total krass. Ich habe gestern noch mit meiner Freundin gesprochen, deren Tochter wird im Sommer 12 und die will unbedingt einen Instagram-Account. Unbedingt. Ja, macht meine Freundin natürlich nicht. Und deswegen ist sie die schlimmste Mutter überhaupt, ne, übertrieben gesagt. Und dann hat sie gesagt, das kommt schon noch und so. Ne? Dann habe ich gesagt, naja, was ist denn, wenn du ab nächstes Jahr einen Account bekommst, wenn sie halt 13 ist, der bei Mama gekoppelt ist? Das wäre ja noch ein, ich verstehe, dass die das machen will, aber dass man halt so ein bisschen, hat sie gesagt, nee, dann ist es doch wieder voll uncool. Also sie denkt, Instagram wird irgendwann out. Ich glaube nicht, aber sie will es halt jetzt, weil es jetzt in ist. So. Und wenn die jetzt halt schon damit anfängt, oh, furchtbar. Also Essstörungen mit suchtähnlichem Charakter sind zum Beispiel auch eine Verhaltenssucht, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Dieses Binge-Eating, Bulimie, Anorexie.
Magersucht, da ist es ja schon im Namen.
Hat oft mit Kontrollthemen und Dopaminabhängigkeit zu tun. Also manche Leute sind ja wirklich auch abhängig von dem eigenen Dopamin, was dann ausgeschüttet wird. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Hört gerne in die Essstörungsfolge rein. Dann gibt's Sportsucht, eine super gesellschaftlich anerkannte Sucht. Exzessives Körpertraining. Das finden wir häufig vor allem bei Selbstwert- und Körperbildproblemen. Dann haben die das Gefühl, das auch kompensieren zu müssen. Beste ist, wenn sich das alles so ein bisschen bedingt, ein bisschen Social-Media-Sucht, da machen wir in den Pott noch ein bisschen Essstörung rein, auf jeden Fall ein bisschen Sportsucht, Kaufsucht ist auch gut, Online-Shopping, Dopamin wird ausgeschüttet, Gott, ich habe drauf gedrückt, so, dann kommt das Paket, da freut man sich 2 Minuten und dann ist der Kick auch schon wieder weg. Und Pornografie und Sexsucht ist auch ein Punkt, eine Sucht, die oftmals von Eltern aus meiner Sicht unterschätzt wird, weil die sagen, ja, das gehört ja dazu, ne? Wenn der Junge jeden Tag masturbiert, ist das ja irgendwann auch normal. Weiß ich nicht.
Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Junge und ich war auch nie Jugendlicher. Also ich glaube schon, dass Jungs sehr häufig masturbieren. Aber das Ding ist ja auch, dass die Eltern das doch gar nicht mitbekommen, oder? Also.
Ja, manchmal schon. Wenn da so sehr viele Socken auf dem Boden sind. Einmal hatte ich das in einer Situation. da war ich bei einer Mutter und die hatte einen Teenager jung. Und dann hat die gesagt, schauen Sie sich das doch mal an hier, ne, und hat mir so das Zimmer gezeigt und fing währenddessen total sauer an, das aufzuräumen. Und da lagen halt original 15 einzelne Socken auf dem Boden. Und dann habe ich dann auch gesagt, die ganzen Socken auf dem Boden, seit wann sind die denn? Ja, das waren in den letzten 2 Tagen. Der hat in den letzten 2 Tagen einfach 15 Mal onaniert. Und die Mutter hat das halt null gecheckt. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht sollten wir mal mit ihm darüber sprechen und so. Und dann sagt sie, wieso, wie kommen Sie denn darauf? Und habe ich gesagt, nehmen Sie doch mal die Socke und ziehen sie auseinander. Und die so, und die war völlig fertig, weil sie überhaupt nicht gecheckt hat.
Oh nee.
Was denn da? Da wären wir Zocken lieber, sagt sie.
Aber dieses mit den Socken, allein dieses Prinzip, wieso machen die das überhaupt in Socken?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
Zum Beispiel Pornografiesucht oder Sexsucht. Das gehört ja zu der ganzen Sparte von nicht substanzgebundenen Süchten, ne? Das sind ja so Sachen, die ganz lange nicht auffallen, weil zum Beispiel Pornosucht, das sind ja Sachen, die machen die Leute alleine bei sich zu Hause. Das kriegen viele Menschen gar nicht mit. Und bei Eltern häufig ja auch nicht. Das ist ja aber generell ein Thema bei nicht substanzgebundenen Süchten, dass die häufig auch gesellschaftlich akzeptierter sind. Du hast es eben schon bei Sport gesagt, ne? Da wird dann halt gesagt, ah ja, guck mal, der guckt halt auf seinen Körper oder die guckt auf ihren Körper, ist doch cool und die macht irgendwie Sport. Und manche Leute machen das ja auch sehr intensiv, aber nicht, weil sie süchtig sind, sondern einfach, weil sie halt sehr sportinteressiert sind. Also da ist es auch schwieriger, das zu kontrollieren. Bei substanzgebundenen Süchten wird viel häufiger die Handbremse gezogen und wird viel schneller gesagt, ach du Schande, guck mal, oh mein Gott, Hilfe, 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 weil das greifbarer ist. Und das ist ja auch bei Essstörungen ein Thema, dass das lange nicht auffällt, dass die Eltern damit überfordert sind, dass sie denken, es ist nur eine Phase, weil das eben Sachen sind, die Eltern weniger gut einschätzen können.
Ja, absolut. Und eine Sucht kommt noch, da ist es nämlich nicht so. Da sind meistens alle direkt super alarmiert. Das ist selbstverletzendes Verhalten.
Mm.
Also Anführungszeichen Ritzen. Na, das sind halt auch suchtähnliche Muster. Das ist halt häufig diese Endorphinausschüttung oder der Spannungsabbau, der dadurch passiert. Und davon kann man halt auch süchtig werden.
Das hat ja auch viel mit Zwang zu tun dann, oder?
Ja, Zwang weiß ich nicht. Wenn du dich so konditioniert hast, dass das Schneiden dir hilft, Druck abzubauen, weil dann der Körper in Alarmbereitschaft ist und nur diesen Schmerz spürt und dadurch dein Kopf und deine Gedanken entlastet werden, dann glaube ich, ist das nicht Zwang, sondern wirklich diese Sucht. Also du suchtest richtig danach. Mädels, die ich versuche dann davon wegzubringen, die haben richtig krassen Schneidedruck. Die sind dann wirklich auf Cold Turkey. Wenn die dann 2 Tage das schaffen oder 3 Tage schaffen, dann ist das schon gut. Und meine Devise ist halt immer, wir können denen das nicht nehmen, ohne denen was anderes zu geben. Das ist bei allen Süchten, finde ich, die nicht substanzgebunden sind.
Mhm.
Also bei Heroin gibt es ja auch einen Ersatzstoff zum Beispiel, ne? Oh, weil das einfach so eine heftige Sucht ist. Und Verhaltenssüchte finde ich ähnlich gelagert. Die haben alle irgendwie ja auch einen Grund. Und wenn ich das Ritzen unterbinden will, muss ich denen etwas anderes, gute Skills an die Hand geben und schauen, warum kommen die überhaupt in die Situation, das tun zu wollen. Bei diesen modernen Süchten ist es so, dass die Gesellschaft ganz lange gebraucht hat, um das überhaupt als Sucht und Gefahr zu erkennen. Also diese modernen Süchte sind halt diese nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten, weil sie halt gesellschaftlich akzeptiert werden oder sogar belohnt werden. Also durch Produktivität oder halt Erreichbarkeit oder Feedback.
Ja.
Und weil sie halt ganz einfach, harmlos und unauffällig beginnen können. So, nur noch eine Runde, nur noch ein Kilo runter, ein bisschen tiefer schneiden, am Anfang fällt es ja nicht auf, so. Und sie sind stark verknüpft mit sozialem Status, Identität und Gruppenzugehörigkeit. Also, wenn du ein Teenager bist und du willst unbedingt zu einer Gruppe gehören, dann bist du halt eher bereit, da mitzumachen. Logisch. Und erschreckenderweise ist es so, dass es zunehmend jünger beginnend ist. Also häufig auch schon im Grundschulalter, dass wir hier nicht stoffgebundene Abhängigkeiten beobachten.
Und bei diesen nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten ist ja das Entzugsverhalten aber auch ähnlich zu den stoffgebundenen.
Voll, ja. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, immer wieder klar zu haben, das sage ich auch all meinen KollegInnen, Sucht ist keine Schwäche, sondern eine Bindungsstrategie von Kindern, eine Bindungsersatzstrategie. Also Kinder und Jugendliche werden nicht süchtig, weil sie schwach sind, sondern weil sie auf ihre Art und Weise ihren inneren Schmerz, ihre Leere, ihren Stress oder ihre Überforderung damit versuchen umzugehen und in ihrem Umfeld halt keine tragfähige Alternative erleben. Und das erlebe ich ganz, ganz, ganz häufig auf der Arbeit, in ganz vielen Familien. Wenn Jugendliche, und deswegen ist ja für mich immer auch ein bisschen die Frage, warum muss dieses Kind dieses Verhalten zeigen? Warum zieht der Teenager sich denn zurück, will nicht mehr mit den Eltern essen, geht total aus dem Kontakt? Warum? Warum stürzt die Jugendliche in eine Essstörung? Warum ist die so exzessiv bei Social Media und will überhaupt nicht mehr mit der Realität verankert sein? Wovor will die denn flüchten? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich versuchen, sie halt zurückzuholen, indem ich das Problem versuche zu beseitigen. Ich kann aber nicht einfach sagen, so, du hörst jetzt auf und ich nehme das Handy jetzt weg. Das macht ja das Problem nicht weg.
Was würdest du denn sagen, wenn du mit Erwachsenen arbeitest, die suchtkrank sind, und wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, die suchtkrank sind, wo siehst du da die größten Unterschiede, auch in der Arbeit, wie du damit umgehst?
Von Erwachsenen erwarte ich eine gewisse Verantwortungsübernahme, weil die in einer Rolle ja sind, mit denen ich arbeite, wo es halt um die Kinder geht. Und das erarbeite ich mit denen, zu gucken, wie können die in eine verantwortungsvolle Elternrolle gehen. Und bei den Kindern ist es häufig so, dass ich mit denen viel Psychoedukation mache und versuche, mit denen zu erarbeiten, warum sie dieses Verhalten ausgesucht haben. Das mache ich bei Erwachsenen nicht so. Da geht es für mich um das Verhalten und die Familiendynamik und wie ich das irgendwie, das komplette System damit stützen kann. Da gehe ich nicht so tief rein in die Materie. Bei Kindern und Jugendlichen finde ich es wichtig, dass sie das selber verstehen und wir gemeinsam andere Lösungswege erarbeiten können. Schwierig ist halt, wenn das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche die Sucht nicht loslassen wollen. Und das dauert, da bin ich einfach ganz, ganz, ganz viel dabei. Wenn die Erwachsenen die Sucht nicht loslassen wollen, da bin ich eigentlich rigoroser. Entweder das funktioniert und die Kinder können da bleiben in einem gewissen Rahmen, oder es funktioniert halt nicht.
Und ist es so, weil man sagt ja auch immer, bei Suchtkranken, die müssen das aus einem eigenen Impuls heraus wollen, aus der Sucht raus, sonst klappt es nicht. Würdest du sagen, bei Kindern ist das anders, weil sie diese Selbstverantwortung in dem Moment gar nicht richtig ergreifen können?
Nee, bei den Kindern ist das genauso. Das ist ja das Problem, und bei den Jugendlichen. Also ich kann 10-mal mit den Kindern und Jugendlichen was besprechen, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann kann ich nichts tun. Aber die kriegen natürlich viel mehr Unterstützung und viel mehr Engmaschigkeit und tausend mehr Versuche und tausend mehr Chancen als Erwachsene. Weil die das natürlich nicht begreifen können. Und Erwachsene müssen für die Kinder Verantwortung übernehmen, weil die Kinder das mit ihrem Verhalten halt, das können die halt nicht. Das ist unfair, das zu erwarten. Also wenn eine Mutter mir sagt, ja, ich kann ja nicht das Handy abnehmen, weil sonst geht die auf mich los, die soll mir das geben, dann sage ich, ja, aber kann die ja nicht. Sie müssen ihr das abnehmen, ja, dann geht die dann auf sie los, ja, dann ist das so. Wir können aber nicht erwarten, dass ihre Tochter das von alleine macht. Und wir können auch nicht erwarten, dass ihre Tochter sich von alleine an die Medienzeit hält. Wenn die da so drin ist, dann braucht die von außen Struktur. Und halt nur die Möglichkeit, 2 Stunden auf Social Media zu sein, wenn es denn sein muss, oder zu zocken. Oder wenn die Essstörungen haben, dann sage ich zu denen, sie setzen sich neben ihre Tochter, wenn die isst. So, kannst du ja beim Erwachsenen nicht. Und die Essstörung übernimmt, und deswegen müssen sie immer noch mal nachkontrollieren und immer noch mal wiegen und immer noch mal schauen. So.
Siehst du auch Unterschiede in den Süchten selbst? Also wie sich so eine Sucht äußert bei Kindern und Jugendlichen im Gegensatz zu einem Erwachsenen? Oder ist das eigentlich relativ gleich?
Ich weiß, dass die nicht substanzengebundenen Süchte bei Erwachsenen häufiger vertreten sind und halt aber keine Not besteht, das zu verändern. Also Social Media Sucht sehe ich bei ganz vielen Erwachsenen.
Nee, aber ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche schneller in eine Sucht rutschen aufgrund des Alters, ne, zum Beispiel bei Alkohol oder bei irgendwas als bei Erwachsenen. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede im Suchtverhalten selbst auch?
Ja, auf jeden Fall. Kinder und Jugendliche sind viel beeinflussbarer. Natürlich. Erwachsene werden ja nicht einfach so auf einmal süchtig, sondern durch Krisen meistens. Na, also Alkoholsucht, dann trinkt man schleichend irgendwie immer mehr, aber es hat ja einen Grund, einen Druck, irgendetwas. Kinder und Jugendliche können in verschiedene Süchte gelangen, allein weil der Druck der Gruppendynamik so groß ist. Also Erwachsene schaffen sich das in der Regel ja viel besser, sich davon zu distanzieren, wenn wir jetzt wenn unterwegs wären. Und du würdest sagen, hey, komm, lass uns einen saufen. Und ich würde sagen, nee, möchte ich nicht. Und du würdest sagen, ah, oh, du bist voll langweilig. Dann würde ich sagen, ja, bin ich ja langweilig. So, und würde mir dann überlegen, möchte ich wirklich mit dir zusammen sein? Möchte ich das wirklich? Weil ich ja eine ganz andere Reife habe im besten Fall und mich anders abgrenzen kann. Das können Jugendliche nicht und das können Kinder nicht. Und das dürfen wir auch von denen nicht erwarten, weil deren komplette Existenz ab einem gewissen Alter ja die Peer Group ist.
Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn man halt über Sucht redet oder auch über Süchte redet, dass die Welt eines Kindes und eines Teenagers ja eine ganz andere ist als die eines Erwachsenen. Also wie du gerade gesagt hast, die ganze Welt dreht sich um die Peer Group. Das ist das Wichtigste in dem Augenblick. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Erwachsene uns gar nicht mehr in diese Teenie-Zeit reinversetzen können, wie das damals für uns war, was uns damals wirklich wichtig war. Also natürlich wissen wir ja, Freunde waren uns wichtig und so, aber was für Prioritäten wir da hatten und auch wie das aus unserer Sicht lebensverändernd war oder lebensruinierend war, wenn wir irgendwo nicht hingehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja in dem Moment, aus der Brille eines Erwachsenen, denkt man sich natürlich so, boah, mein Gott, ey, jetzt geht die Welt schon nicht unter. Aber für den Jugendlichen geht dann die Welt unter, weil er denkt, dann bin ich in der Schule komplettes Außenseiteropfer, wenn ich jetzt nicht auf diese Party gehen kann. So. Und genau die gleiche Argumentation, die aus unserer Sicht ja total schräg ist, gilt natürlich auch, wenn da jemand irgendwas dabei hat und sagt, komm, nehmen wir mal kurz hiervon was oder zieh doch mal kurz dran oder keine Ahnung was. Das ist ja das Allerschlimmste für ein Kind und für einen Jugendlichen, den Satz zu hören, bist du uncool oder ich meine, Kinder sind auch gemein, das sind einfach nur Arschlöcher. Und dann sagen die irgendwas Gemeines zu dir und dein kleines Kinderherz ist dann direkt so einfach gebrochen, weil du da jetzt nicht mitgemacht hast und auch die Werte, die wir als Erwachsene mitgeben, steh für dich ein, du musst das nicht mitmachen und so, du bist trotzdem was wert, selbst wenn du da jetzt nicht mitmachst, das ist ja in so einer Peer Group in 3 Sekunden aus dem Fenster. So, weil da ist es nichts wert, dass du für dich einstehst, dann bist du uncool, wenn du für dich einstehst, weil du nämlich sagst, du machst da jetzt nicht mit. Petze,
ja, ist ja klar, dass der wieder direkt hier zu der Lehrerin rennt oder dass der nicht mitmacht, Feigling, Opfer, keine Ahnung was.
Und wenn du dann eh schon noch so ein fragiler Mensch bist, ein kleiner, fragiler Mensch, der nur validiert werden will, ja, da hat man doch gar keine andere Wahl.
Ich sag halt immer, nee, sie können es nicht können. Und das sage ich auch bei meinen Kindern auch. Mama sagt zu mir auch, boah, Sarah, mein Gott, das kann die auch noch nicht können. Das muss die auch noch nicht können. Dann sage ich, nee, stimmt. Aber sie muss es lernen. Und sie lernt es halt nicht, indem ich das nicht mit ihr nachbespreche oder reflektiere oder sie die Fehler machen lasse oder. Man lernt halt durchlaufen, indem man hinfällt. Das ist auch ein Satz, den ich ganz, ganz häufig sage. Und es gibt manche Sachen, zum Beispiel hatte ich eine Diskussion mit meiner Freundin letzte Woche, auf jeden Fall noch nicht lange her, weil ich meiner Tochter jetzt erlaubt hat, dass sie einen Status machen kann. Und die macht natürlich die bekanntesten Oberstatusse.
Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich gestern noch meinem Mann erzählt.
So. Finde ich das jetzt geil? Nein. Aber ist das wirklich der Weg, sie ihr das dann weiterhin zu verbieten? Oder muss ich einfach akzeptieren, dass meine Tochter einfach Sachen macht, genauso wie wir Sachen gemacht haben, die unsere Eltern nicht nachvollziehen können, die aber ganz viele in ihrer Freundesgruppe ja machen? Und in dieser Generation. Und meine Freundin sagte dann, nee, mein Kind darf auf gar keinen Fall einen Status machen. Nee, finde ich total bescheuert. Status mache ich selber nie und Status ist total doof, weil das ist nur ein Symbol von, guck mal, was ich kann und guck mal, was ich habe. Dann sage ich, ja, für dich, aber das kannst du ja nicht jetzt auf dein Kind übertragen. Das heißt ja, die dürfen nie Status machen, auch nicht mit 16 oder was. Aber das möchten die ja. So, das heißt, ich möchte jetzt lieber noch mit ihr darüber sprechen. Bist du dir sicher, dass du das so möchtest? Jetzt hast du deine Freundinnen gepostet. Was denkst du, wie fühlen die sich dabei? Dann sagt sie zu mir, ja, ich habe die vorher gefragt, ob ich das darf, ob denen das lieb ist. Und dann sage ich, super, so. Na, also wieder im Gespräch halt sein und aushalten. Und das ist für mich das Schlimmste, dass dieses Kind einfach sehr viel Scheiße fabriziert. Den ganzen Tag. Und das auch noch schlimmer wird im laufenden Alter. Und dann wird es hoffentlich irgendwann wieder besser. Aber es einfach zu verbieten, weil ich es kacke finde, ja gut, dann darf die auch die Jeans nicht tragen, weil ich es kacke finde. Und dann darf die auch irgendwie die Musik nicht hören, weil ich das kacke finde. Wo fangen wir denn da an? Also, finde ich doof. Aber ist natürlich.
Ja, damit erreichst du ja gar nichts. Damit erreichst du ja am Ende nur, dass dein Kind dich irgendwann ausschließt und dich gar nicht mehr einbezieht. Und Sachen im Zweifel heimlich macht.
Ja, ne, und dann kommt, aber bei dir darf die das. Ja, finde ich nicht geil, aber sie postet jetzt auch nichts Verbotenes, Bedenkliches, wo ich denke, dass ich da eingreifen müsste oder so. Aber es ist schon hart, mit dem Kopf zu schütteln und denken, alter Schwede, das macht die gerade nicht ernsthaft. Okay, wieso macht man sowas? Aber genau diese Frage, hast du ja eben auch schon gesagt, haben sich ja unsere Eltern auch bei uns gestellt. Wieso?
Ja, ich meine, deine Tochter, die postet ja jetzt so Sachen wie, keine Ahnung, so 5 verschiedene Smileys. Und wenn man mit dem Smiley antwortet, dann heißt das, keine Ahnung, ich mag dich.
Du bist meine beste Freundin, BFF, wahre Freunde schicken mir ein Hello oder ein Hi. Und dann postet ich das und dann dieses typisch erwartet, so.
Ja, genau, mit diesem Erwarte, ja. Ja, das sind doch total harmlose Sachen. Also ich finde das eher lustig, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt fängt so eine, weißt du, so eine, wer das schickt, ist bla bla bla. Weißt du, solche Sachen fangen jetzt ja an. Das fand ich irgendwie lustig.
Ja. Ja, genau. Und wir denken, um Gottes Willen, wieso? Ja, weil wir das früher nicht gemacht haben, aber es gehört halt jetzt zu deren Realität.
Wir werden auch im Laufe dieser kleinen Reihe auch nochmal explizit über Bindung sprechen. Also wenn euch dieses Thema interessiert, was Bindung mit Sucht zu tun hat, dann solltet ihr auf jeden Fall auch in die nächste Folge reinhören. Wieso wird denn die Sucht bei Kindern und Jugendlichen häufig so unterschätzt?
Also es ist halt häufig so, dass eine Normalisierung stattfindet durch digitale Alltagskultur. Eltern erleben viele potenzielle Süchte und Verhaltensweisen, habe ich ja eben schon gesagt, als sozial akzeptabel und technisch notwendig. Also Verhaltensweisen wie exzessives Gaming oder Social-Media-Nutzung oder dieses ständige Online-Sein, ständige Präsenz-Sein gelten halt nicht als Abweichung, sondern als Teil von so einem digitalen Aufwachsen. Ich höre halt ganz oft, ja, so ist das heutzutage halt. Ja, so ist das halt. Ja, ich glaube, weil man selber als Elternteil, das ist ja jetzt die erste Generation, die damit so extrem groß wird. Und ich glaube, wenn man selber als Elternteil das halt nicht nachvollziehen kann, dann will man halt auch nicht, dass das Kind in so eine Außenrolle kommt und dann sieht man, ja, das machen ja alle Jugendlichen, ja, dann kann das ja wohl nicht schlimm sein. Und das ist halt echt gefährlich, weil das Gehirn einfach nicht ausgelegt ist dafür. Und die Folge ist halt, dass die Eltern die Qualität unterschätzen. Also dieser exzessive Konsum und diese Selbstwertbindung an Likes, und das kommt halt erst meistens viel zu spät. Dass man denkt, okay, jetzt wird's langsam creepy, das ist irgendwie doch nicht, jetzt wird's, weil Süchte haben ja das Problem, dass sie sich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer werden und immer heftiger werden und die Spirale bergab geht. Dann ist es meistens aber, ja, wie gesagt, schon zu spät. Und dieses begrenzte Wissen über Verhaltenssüchte ist halt auch ein Punkt. Na, also die klassische Vorstellung von Sucht ist, wie wir gesagt haben, Alkohol, Nikotin, illegale Drogen. Also Substanzmissbrauch. Da sind die Eltern direkt dabei. Das ist halt noch zu stark verankert, ne? Und nicht substanzgebundene Süchte sind seit Jahren als eigenständige Krankheitsbilder halt auch mittlerweile erforscht. Und die WHO hat Gaming seit 2018 offiziell als Diagnose in ICD-11 aufgenommen. Aber da hängt halt noch dieses gesellschaftliche Bewusstsein total hinterher.
Und ICD-11 ist einfach dieses Register, wo alle Erkrankungen und Krankheiten erfasst genau. werden. Jetzt nochmal für Leute, die nicht wissen, was das ist. Da beziehen wir uns hier im Podcast häufiger drauf. Ich versuche eigentlich immer, das noch zu sagen, wenn Sarah das, weil Sarah sagt das natürlich in ihrem Alltag 80 Mal. Also ICD-11, es gab auch das ICD-10, jetzt gibt es ICD-11. Da wird quasi alles, was man diagnostizieren kann, wird da aufgelistet und hat dann da eine bestimmte Nummer. Und da wurde Gaming eben hinzugefügt.
Sehr gut. Danke, Mimi. Also die Folge ist, Eltern bewerten riskantes Verhalten oft als Phase oder Marotte und erkennen es halt nicht als Suchtmechanismus. Und wenn ich das dann manchmal sage, dann sind die voll in der Abwehr und können das überhaupt nicht eingestehen. Oder was ich halt auch schon erlebt habe, das fand ich noch bedenklicher, dass eine Mutter kam und gesagt hat, ich brauche bitte Hilfe beim Jugendamt. Mein Sohn ist zockt zu viel, der ist mediensüchtig und das Jugendamt gesagt hat, ja gut, also das machen sie doch alle jetzt. Und dann dachte ich, ja, aber das ist ja, also ja, das ist das Problem. Es macht es aber ja nicht besser, nur weil alle das machen.
Mm.
Und das habe ich dann da auch gesagt und dann waren die so, ja okay, ja. Ja, der zeigt ganz krasse Suchtanzeichen und umso schlimmer, dass das alle machen, weil wir haben wirklich ein gesellschaftliches Problem, ein Suchtproblem, ein Verhaltenssuchtproblem, weil wir da nicht mehr hinterherkommen. Dann gibt es einmal noch die kognitive Dissonanz, also elterliche Schutzmechanismen, von denen ich ja gerade zum Beispiel gesprochen habe und das ist häufig echt ein Drahtseilakt, etwas zu benennen, ohne dass die mich aus der Hilfe kicken. Deswegen beobachte ich Süchte häufig, sag aber relativ spät erst was, wenn ich das Gefühl habe, wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Viele sagen dann auch, warum haben sie es denn nicht vorher gesagt? Dann sage ich, ja, wie hätten sie denn reagiert? Ja, okay.
Ja, vor allem, weil das ja bei Eltern vor allem auch was mit sich selbst zu tun hat. Also wenn du dann auf einmal gesagt bekommst, ja, dein Kind hat ein Suchtproblem, dann beziehst du das natürlich sofort auf dich und deine Erziehung und denkst dir so, hä? Wie? Nee, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du da sehr vorsichtig als Familienhelferin, hallo, vielleicht gibt es da was. Ganz vorsichtig.
Absolut. Psychologisch betrachtet kann das Eingeständnis, dass das eigene Kind ein Suchtverhalten entwickelt, halt starke Angst und Schuldgefühle auslösen. Deswegen geht man erstmal in die Verdrängung. Spannend finde ich, dass die meisten wohl, um diese innere Spannung zu vermeiden, zur Verharmlosung oder Verdrängung greifen. Das klappt ja bei mir null. Null. Ich bin ja eher voll die Hypochondermutter. Als meine Große früher irgendwie sitzen konnte und nach vorne und hinten immer, weißt du das noch, gegangen ist, dann hat die das dreimal gesagt, ich habe dir keine Ahnung, was du angedichtet. Meine Kinder, bei der Jüngeren wurde es dann besser, weil ich wusste, okay, es ist nicht so. Aber meine Älteste, die hatte gefühlt 10.000 verschiedene Störungen, bevor die ein Jahr alt war.
Mhm. Also das was wahrscheinlich wiederum wieder irgendeine Störung ausgelöst hat, dass du dachtest, sie hat eine Störung, das hat sich dann auf sie übertragen. Und das bekommst du wahrscheinlich dann in 5 Jahren zu spüren, wenn du dann
so. Ja, wäre schön erst in 5 Jahren. Also ja, da sage ich jetzt besser nichts. Ne? Ich weiß, dass ich selber schuld bin. Na, es ist ja halt häufig so, dass es dann so Funktionen gibt, die das so ein bisschen verharmlosen. Zum Beispiel, ja, ne, er zockt halt viel, aber er ist ja noch gut in der Schule. Oder, ja, die isst ein bisschen wenig, aber da ist ja noch genug dran an der. Das ist halt so eine typische Verdrängung. Und natürlich das fehlende Problembewusstsein durch gute Tarnung bei Jugendlichen. Jugendliche mit sich entwickelnden Suchtmustern sind ja häufig in der Lage, ihr Verhalten strategisch zu tarnen. Oder zu rationalisieren. Also die erklären das ja auch richtig gut. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich dann denke, alter Schwede, ey, gut gemacht, aber mein Bauchgefühl bleibt leider. Also muss ich da noch ein bisschen mehr bohren. Ich chatte doch nur mit meinen Freunden. Hä, chill mal, ich habe doch gute Noten. Boah, ganz ehrlich, alle machen das. Also so Sachen, die wir halt auch gesagt haben.
Ja, klar, weil das natürlich auch für das Kind und für den Jugendlichen absolut unproblematisch ist, was der oder diejenige da macht.
Ja.
Und Eltern sind sowieso blöd und raffen sowieso gar nichts und sind uncool und checken überhaupt nicht, was abgeht. Und deswegen...
Ja, und ganz ehrlich, wenn ein Puppertier auf mich trifft und super Kacklaune hat und alles Kacke findet, was ich sage, ist es ja auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Das ist der Inbegriff von Puppertieren. So, und wenn die heute total gut drauf sind, dann sind sie, also jetzt, dann sind die in 2 Stunden vielleicht total scheiße drauf und wissen selber den Grund nicht. Ja, ist jetzt auch nicht, also da muss ich aufpassen, dass ich nicht auch überall hinter allem eine ganz große Verschwörung. Ein Punkt ist natürlich auch Eltern mit eigenen süchtigen Mustern. Das ist spannend, weil die sind natürlich so sehr in der Verdrängung bei sich selbst häufig, wenn das verdeckte Suchtsüchte sind, dass sie dann natürlich noch nicht mal dahin gucken können, dass ihre Kinder auch süchtig sind. Mhm. Zum Beispiel Mütter mit Essstörungen, wo deren Kinder Essstörungen haben. Sehr schwierig, sehr schwierig. Also viele Eltern haben selbst süchtige oder dysfunktionale Bewältigungsmechanismen. Und ganz ehrlich, von allen kann ich mich halt auch nicht freisprechen. Ne? Also ständig Handy in der Hand, da versuche ich abends das komplett wegzunehmen. Aber abendliches Runterkommen, um mal ein Weinchen oder mich mit einer Serie zu berieseln, ist halt auch jetzt nicht so geil. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Mm. Die Wahrnehmung für die kindliche Suchtform ist dadurch halt wahnsinnig verzerrt. Und die Vorbildfunktion ist halt dann auch nicht wirklich gegeben, weil die kopieren ja einfach nur die Mechanismen, die Bewältigungsmechanismen. Elterliche Coping-Muster prägen sich Kinder nachhaltig ein und die sind nicht dumm. Ich hatte einen 10-Jährigen, da war ich bei denen zu Hause und da stand so ein bestimmtes Glas und so, ne? Und dann, ich sagte, es wäre sauber und habe ich gesagt, ah, ich nehme mir mal das Glas. Habe gesehen, ah nee, da ist was drin. Dann sagt der, nee, nicht davon trinken. Warum nicht? Das ist der, das ist Mamas Zaubersaft, der da drin ist. Was? Ja, da kommt immer was rein. Mama weiß zwar nicht, dass wir das wissen, aber immer wenn die davon trinkt den ganzen Tag, dann ist die voll gut drauf. Aber es ist halt nicht in einem Weinglas oder so, sondern es war ein ganz normales Trinkglas, aber die Mutter hat halt für den Alkohol immer das gleiche Glas genommen. Mm. So, und irgendwann sind die Kinder ja dann auch groß und wissen und checken, dass das irgendwie Wodka war. Ne, mit 10 sagt er noch ja irgendwie dieses Zaubersaft, die denkt zwar, wir wissen das nicht, aber wir wissen das alle, die trinkt das den ganzen Tag. Oder ein 6-Jähriger, der gesagt hat, Mama, kannst du dir bitte mal was anderes bestellen außer Wein? Du hattest heute schon 4. Und ich möchte gleich mit dir noch auf den Spielplatz.
Oh nein.
So. Ne? Und die Mutter denkt, der checkt das nicht.
Ja, aber ich meine, die Kinder sagen da ja so, sie sagen das ja, weil die gar nicht wissen, was das für eine Wirkung hat bei anderen Erwachsenen. Für die ist das ja der Alltag. So. Die raffen das ja gar nicht.
Ja. Aber es ist halt auch nicht immer überzubewerten. Zum Beispiel hat meine Tochter zu meinem Vergnügen, ich weiß gar nicht, wo waren wir, da haben wir irgendeinen Ausflug gemacht oder so, auf jeden Fall auch mit anderen Menschen und ich habe mir mein Wasser gemacht, das heißt mit etwas Geschmack da rein. Und dann sagt die Mama, kann ich das mal probieren oder ist das wieder Alkohol?
Ja, okay, ja, ja.
So, nicht, dass ich den ganzen Tag Alkohol trinke, aber sie weiß, dass wenn ich was für mich mache, dann kann das auch schon mal Alkohol sein. Und sie hat das dann einfach flapsig gesagt. Und es hörte sich halt an, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes trinken. Ja.
Das war sehr Wobei angenehm. Das auch, weißt du, und dadurch, dass es wieder Alkohol ist und Alkohol generell als Droge in der Gesellschaft ja sehr akzeptiert ist, ist das auch etwas, wo man dann eher drüber lacht, wenn man sowas erzählt. Weißt du, sowas kann man eher erzählen, weil das so gang und gäbe ist, dass man halt mal was trinkt, hahaha. Es ist ja auch irgendwie,
ja.
Stories über Alkohol werden ja auch als lustige Stories verkauft, aber wenn man die gleiche Story über Crack erzählen würde, dann würde man denken, was? Ja, was hat die gemacht? So, ne? Also das ist ja nochmal eine andere Ebene.
Ja, traurig, aber wahr. So, und der letzte Punkt ist halt die Unklarheit über normale Nutzung versus Sucht. Und da gehen wir halt in der nächsten Folge nochmal tiefer drauf ein, aber so viel dazu. Ein häufiger Grund für elterliches Zögern ist halt die Unsicherheit. Wie viel Zocken ist denn noch okay? Mhm. Ne, ist dauerndes TikTok-Schauen schon problematisch? Ab wann wird es problematisch? Welche Verhaltensweisen führen dazu? Ich will nicht, dass mein Kind Außenseiter wird, aber darf ich das denn reglementieren? Wie ist das, wenn die älter werden? Darf ich das auch noch reglementieren, wenn die 16 sind? Ne? Und da die Grenzen zwischen normalem Medienverhalten und pathologischer Nutzung fließend sind, greifen viele Eltern halt lieber nicht ein, um einen Konflikt zu provozieren oder halt nicht als uncool zu sein. Da stehen zu wollen.
Ja, was ja auch noch ein Thema ist, wenn die Eltern schon eine Suchterkrankung haben oder halt anfällig sind und suchtaffin sind, dass das auch vererbbar ist und dass deswegen auch die Kinder häufig suchtaffiner sind. Das ist natürlich auch noch ein Thema, wenn es halt um substanzgebundene Süchte geht, was immer mal wieder eine Rolle spielt. Das ist aber etwas, wenn die Eltern auch suchtkrank sind, da haben wir uns auch in unserer ersten Suchtfolge schon tiefergehend mit beschäftigt. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr mehr erfahren wollt über Sucht bei Eltern und auf die Auswirkungen auf das ganze Familiensystem, dann schaut mal in unsere erste Suchtfolge rein.
Genau.
Ja, ihr Lieben, wie Sarah schon eben angeteased hat, wann eine Sucht ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns auch damit beschäftigen, warum Kinder süchtig werden. Also die Ursachen für eine Sucht bei Kindern. Das hatten wir eben schon kurz angerissen. Da muss etwas dahinter liegen, da muss etwas dahinter stecken. Und wie Sarah auch in ihrer Arbeit vorgeht, um dem aufzuspüren, das hört ihr beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
Tschüss.